Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 33. Folge des WeCommerce Podcasts. Heute dreht sich hier alles um die Sport- und Outdoor-Branche, genauer gesagt, wie sich diese insbesondere im Onlinehandel entwickelt und entwickelt hat. Für dieses Thema habe ich mir einen Gast eingeladen, der die Branche sehr gut sowohl von innen als auch außen kennt und seit vielen, vielen Jahren beobachtet. Dörte Kasteilis. Dörte ist die Gründerin und CEO von Opexia, eine Beratungs- und Umsetzungsagentur für komplexe operative Retail-IT-Projekte. Sie ist mehrfache Angel-Investorin, hostet ihre eigene Show im Rahmen des K5 Commerce Cast Podcast und begleitet die Outdoor-Brand Lamund von Tag 1 beim Markenaufbau. In meinen Augen ist Dörte einer der absolut coolsten und vor allem kompetentesten Menschen im deutschen E-Commerce. Umso mehr hat es mich gefreut, dass sie sich extra die Zeit für diese Folge genommen hat. Wir sprechen gemeinsam darüber, warum so viele Outdoor-Marken D2C-scheu sind, wie wichtig für diese Brands Community-Building ist, warum man das immense Wachstum von Bergfreunde auch durchaus kritisch hinterfragen kann und welche Bedeutung der stationäre Handel im Outdoor-Bereich noch in der Zukunft haben wird. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei gelernt. Euch geht es hoffentlich gleich genauso und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast. Guten Morgen, liebe Dörte, und willkommen beim WeCommerce Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung, Christina.
Sehr, sehr gerne. Bevor wir die OMR dann zusammen unsicher machen nächste Woche, möchte ich heute ein bisschen mit dir über Outdoor-E-Commerce sprechen. Vielleicht zur Einordnung für die Zuhörer, den Hintergrund, woher Dörte und ich uns kennen. Also ich bin schon lange Dörte-Ultra, könnte man sagen. eine sehr lange LinkedIn-Followerin und habe immer aus der Ferne mitgelesen und fand Dörte schon immer sehr cool. Und ich hasse den Ausdruck Powerfrau, was irgendwie impliziert, dass hätten andere Frauen keine Power. Aber der klassische Begriff der Powerfrau, da würde ich dich auf jeden Fall einordnen. Okay. Deswegen war ich schon immer ein kleines Fangirl. Und dann haben wir uns ja kennengelernt auf der E-Com Expo dieses Jahr im Februar bei einem kleinen Side-Event. Und fand ich sehr cool, weil du warst so null abgehoben, trotz 8.333 LinkedIn-Follower. Und hast dir die Zeit genommen, mit mir ein bisschen über Outdoor, die Outdoor-Branche, Entwicklung vom E-Commerce zu sprechen. Mhm. Und dann dachte ich mir, die schnapp ich mir und wir machen eine Podcast-Folge zusammen. So viel zur Einordnung. Sehr gut. Und natürlich ist auch immer wichtig, dass die Gäste, die wir einladen, ja eine gewisse Expertise in dem Bereich haben. Ich kann ja hier nicht hin zum Kunst hinsetzen und einfach mal sagen, komm, wir quatschen jetzt mal über Outdoor-E-Commerce, sondern man sollte ja eine gewisse Qualifikation haben. Mhm. Deswegen würde ich sagen, wir beginnen den Podcast ein bisschen mit deinem Background. Warum kennst du dich mit E-Commerce aus und warum mit Outdoor? Mhm. Deswegen cutte ich jetzt einfach mal zum Jetzt und Hier, was du gerade machst. Du bist Gründerin und CEO von Opexia. Das ist ja eine Beratung- und Umsetzungsagentur für komplexere operative Projekte, könnte man sagen, im Retail-Backend-Bereich. Mhm. Was genau bedeutet das? Was kann man sich darunter vorstellen?
Mhm. Ja, vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte. Ich habe im Vorgespräch gesagt, was qualifiziert mich? Ich bin mit dem Fahrrad gekommen hier zum Podcast. Also ich hoffe, das gilt als Qualifizierung. Mein Unternehmen berät andere Unternehmen, die mit Ware handeln, im Bereich im Aufbau von IT-Architekturen und Prozessen und im Speziellen im Backend, was bedeutet sozusagen alles das, was Konsument nicht sieht, was hinten dran passiert, ERP-Systeme, Logistik, Beschaffungsprozesse, Warenwegführungsprozesse, nicht? Das ist ja gerade ein großes Thema, Einführung von PIM-Systemen, mit diesen Architekturumbauten kommen auch immer neue Prozesse ins Unternehmen, das begleiten wir und wir machen eben halt nicht PowerPoint-Folien unter dem Motto, ihr solltet mal euer Backend erneuern, sondern wir laufen sozusagen mit auf der Strecke, mit über die Ziellinie und helfen komplett bei der Umsetzung und zeichnen dafür auch verantwortlich, ne, für das, was wir dann vielleicht empfehlen, dass das dann später auch funktioniert. Das machen wir hauptsächlich im Sport- und Fashion-Bereich.
Wenn man jetzt sagt Logistik und Prozesse, dann ist es ja was, das klingt für die meisten immer eher unsexy. Ja. Ich bin damit auch oft konfrontiert, wenn Leute mich fragen, wo arbeite ich und was mache ich? Und dann sage ich, bin in der Logistik, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Leute rollen innerlich mit den Augen, weil sie denken, oh, was für ein unsexy Thema. Ja. Das ist jetzt hier kein cooles Performance-Marketing, irgendwas Cooles in die Richtung, was so fassbar ist. Was hat dich daran fasziniert? Also warum bist du überhaupt dazu gekommen, dich in die Richtung zu entwickeln, karrieretechnisch?
Also ich habe ja eigentlich ein Generalistenstudium gemacht in Hamburg. Man hört das war sicherlich auch vielleicht ein bisschen an meinem Einschlag, dass ich aus Norddeutschland komme, obwohl wir hier in München gerade beide sitzen. Ich hatte schon immer irgendwie so ein Faible für komplexere Sachen und das sozusagen auszuklabüsern, sagen wir in Norddeutschland, ne? Und das so hinzubauen, dass das dann richtig super und einfach funktioniert. Also es sollte so einen gewissen Anspruch an Komplexität haben. Da hatte ich irgendwie immer Bock. Ich war Tutorin auch im Fach Statistik und ich hatte da irgendwie, rollst mit den Augen, ich hatte da irgendwie,
da bin ich zweimal
Ahnung,
durchgefallen.
Genau, wo das herkommt. Da hatte ich schon immer ein Faible und ich habe dann eigentlich meine, ich bin ja schon so alt, dass ich eine Diplomarbeit geschrieben habe. tatsächlich in der Schwerindustrie, das war eine Kupferhütte in Hamburg mit komplexen Beschaffungsprozessen aus Südamerika, Kupfererz, dann Veredelung in Rohkupfer und Vertrieb in ganz Europa an die sozusagen weiterverarbeitende Industrie. Da habe ich auch schon die Diplomarbeit zur Distributionslogistik in Europa, verschiedene Transportmodi und so weiter. Und ich wollte eigentlich da auch bleiben. Das fand ich irgendwie cool, mit dem Helm und mit Sicherheitsschuhen übers Gelände so shooten lernen und große Bagger fahren. Das fand ich irgendwie toll. Und das war dann 2006. Und dann kam dieses Internet-Verkaufen-Ding irgendwie auf. Und dann habe ich so gedacht, Mann, das ist vielleicht irgendwie auch ganz cool. Und habe dann im Otto-Konzern gesehen, dass da neue Sachen gemacht werden. Und habe dann da meine Karriere gestartet. Und so bin ich eigentlich dann sozusagen von der Schwerindustrie zur Fashion-Industrie gekommen. Das ist eigentlich, wie so oft, ist das ja nicht on purpose. Manche Sachen passieren dann einfach. Und da habe ich dann mir die ersten Sporen beim Otto-Konzern damals verdient, bei Hermes, wird vielen noch ein Begriff sein. Also nicht die blaue Hermes, sondern die grüne Hermes. Damals Fulfillment-Dienstleistungen aufbauen für den Otto-Konzern. Und dann bin ich über Station in Berlin ja nach München gekommen und war dann lange bei Planet Sports, Surfen, Skaten, Snowboarden.
Geil.
Coole Ecke, ja.
Safe.
War auch sehr dankbar für mich, so als Newbie in München dann gleich bei Planet Sports starten zu können und habe dann da sozusagen den ganzen Operations-Bereich geleitet. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und wie gesagt, was finde ich daran, dieser Stereotyp oder dieser Bias, dass das nicht sexy wäre, ist ja immer so, definiere sexy, ne? Was ist denn, also es ist ja für jeden Menschen irgendwie was anderes. Und wenn man irgendwie eine Neigung hat, komplexere Themenfelder zu beackern und auseinander zu klabüsern, immer im Sinne sozusagen der Mitarbeitenden vielleicht Dinge einfacher zu gestalten oder Technik zum Einsatz zu bringen, die sinnvoll ist, dann ist das ja ein total sexy Feld, ne? Sich damit zu beschäftigen und macht ja auch ultra Spaß. Und für mich persönlich sind auch die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, mega cool und ich habe voll Spaß immer mit den Leuten, irgendwie so genauso wie mit dir, du bist ja auch in dem Bereich tätig, sind irgendwie coole Peoples, ja, macht einfach Spaß.
True, kann ich genauso unterschreiben und wer Dörte noch nicht auf LinkedIn folgt, sollte das jetzt tun, weil Dörte ist auch ein großer Advokat von richtiger Betriebswirtschaft, was bedeutet, auch mal die vermeintlich unsexy Prozesse und Bereiche anzufassen und zu optimieren und nicht immer nur auf das nächste shiny Object zu gucken. Also daraus nehme ich mit, geballte, jahrelange Erfahrung im Retail und E-Commerce. Jawohl. Und du hast ja noch eine zweite Leidenschaft, du hast gerade schon gesagt, du bist mit dem Fahrrad hergekommen, das ist schon mal eine sehr gute erste Qualifikation für das Thema Outdoor. Du hast gesagt, du warst bei Planet Sports. Also wer das nicht kennt, wie gesagt, das ist so ein Händler für Outdoor, Sports, Equipment und aber auch Fashion. Du hattest auch bei dir im Podcast, du hast ja im Podcast mit der K5,
jawohl,
lädst du ja auch regelmäßig solche Brands ein, wie zum Beispiel Bogner. Du hast neben deinen diversen anderen Angel-Investments, bist du ja auch Crew-Member/Soundingboard. Das musst du mir gleich im Soundingboard, das musst du mir gleich erklären.
Ja.
Bei einer aufstrebenden Marke im Outdoor-Bereich, Lamund. Und da würde mich interessieren, erstmal, bevor wir weiter in die Tiefe gehen, was fasziniert dich allgemein an Outdoor-Sport und dann auch Outdoor-Sport so als Branche im Retail? Ja.
Also da verschmilzt so ein bisschen Professionelles mit privater Leidenschaft. Ist eigentlich ganz cool, wenn man dann selbstständig ist, dass man das auch ein bisschen sich dann hinbasteln kann, wie man es gern hat. Also ich treibe privat gern Sport, bin sehr viel in den Bergen auch unterwegs, aber auch so gern draußen und bewege mich. Das kommt wahrscheinlich, das war schon immer so, ich war als Kind auch viel draußen und einfach die frische Luft und der Wind macht immer den Kopf frei. Und mich fasziniert eigentlich da sozusagen an dem Sport diese Eigenschaften, die man braucht, um quasi sportlich erfolgreich zu sein, erfolgreich im Sinne von auch privat, nicht, weil man sich eigene Ziele setzt, so dass man eben halt dranbleiben muss, dass man vielleicht auch mal Dinge trainieren muss, die einem nicht so liegen, ne, und um quasi ein größeres Ziel zu erreichen. Das hat sehr viel Parallelen für mich selber auch zum Berufsleben, für das, was ich beruflich mache. Und in die Outdoor-Branche an sich, also um diesen Switch von privat zu beruflich zu finden, die ist ja, die hat so für mich immer mehrere Aspekte. Einmal ist sie Vorreiter, so in diesem Bereich auch Nachhaltigkeit und Themen, wie konsumieren wir eigentlich in der Zukunft besser oder anders vielleicht. Da spielt so ein bisschen Tradition und Moderne zusammen, ne? Also sind ja auch viele traditionelle Player da im Markt. Und trotzdem muss sich diese doch sehr insgesamt sich langsam bewegende Industrie sich diesen Neuerungen, die am Handelsmarkt einfach stattfinden, ja stellen. Und da sind die, das beobachte ich ja so ein bisschen in so einer Zwickmühle gerade. Da kommen wir später auch nochmal dazu. Und das fasziniert mich, das zu beobachten, wer macht das eigentlich gut und wo geht da die Reise hin, weil Sport an sich ein sehr individuelles Thema für Konsumenten ja ist. Also erstmal, welche Leidenschaften haben Konsumenten individuell, was möchten sie sich dafür anschaffen, wie möchten sie sich dafür ausstatten. Es geht ja viel um den Körper, der ja hoch individuell ist. Das sind sicherlich Themen, die die Branche dann auch in Zukunft interessieren wird. Und oder wo sie dem begegnen müssen. Und Lamont, hast du gerade angedeutet, ist eine Marke aus der Oberalpgruppe, die ist bekannt für Salewa und Dynafit. Das sind hier in Süddeutschland sehr bekannte Outdoor-Marken. Viele Zuhörende vielleicht, die sozusagen nördlich von Nürnberg unterwegs sind, kennen es vielleicht nicht, aber hier ist es sehr bekannt. Und Lamont macht Bergsportbekleidung ausschließlich für Frauen. Und im Sinne der Produktentwicklung hat die Unternehmerin, die Ruth, sozusagen ein Sounding Board gegründet. Das besteht aus, ich glaube, plus minus 15 Frauen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Und wir sind alle so ein bisschen mit der Sportbranche verbunden, aber eben halt privat auch in diesem Sport unterwegs. Und wir treffen uns zweimal im Jahr, um Produkte zu besprechen, aber auch Entwicklungen. Wo geht die Reise dahin? Weil sozusagen die Bedürfnisse von Frauen in diesem Sportbereich in Bezug auf ihre Kleidung oder ihre Ausstattung einfach anders ist als für Männer. Aber da können wir später nochmal drüber sprechen, was das genau ist. Ansonsten, wie du gesagt hast, folgt mir auf LinkedIn, da kriegt ihr das dann auch immer ein bisschen mit.
Ja. Also es ist quasi wie so ein Beratungscouncil aus verschiedenen Frauen, die Real-Life-Feedback geben, aber auch beruflich qualifiziert vielleicht auch genau. Tipps geben können für die Marke.
Ganz genau. Also wir machen richtig dann auch Workshops zusammen, ne, wo wir dann über, was weiß ich, die perfekte Jacke sprechen, für geil. Skitouren gehen oder über Themen, was kann man eigentlich mit Produktionsresten machen, gibt es da Möglichkeiten, das hatten wir jetzt beim letzten Treffen gerade, cool. Was braucht man nicht, ne? Oder wir kriegen dann sozusagen auch die Produkte der nächsten Saison, tragen die, geben Feedback und wenn Möglichkeiten sind, wird noch was adaptiert, damit es dann eben zugeschnitten ist. Das ist so diese Mischung aus, ich involviere Nutzerinnen und bilde eine Community, um gleichzeitig sozusagen relevante Produkte überhaupt auf den Markt zu bringen und nicht mehr aus meinem eigenen kleinen Kämmerlein was zu überlegen. Das finde ich im Übrigen sehr schlau, ja, das so zu machen.
smarter Approach, nicht immer darüber zu philosophieren, was will der Markt, wo könnte es Nachfrage geben, sondern den Markt, den man vorhat, zu penetrieren, einfach mal zu fragen.
Ja, und zu integrieren, ja.
Lamont war ja auch auf der ISPO vertreten.
Ja.
Ich war auch auf der ISPO, du warst auch auf der ISPO. Wer die ISPO nicht kennt, ist laut eigener Aussage, ich habe es nicht verifiziert, die weltweit größte Sportfachmesse hier in München, und die findet jährlich im November statt. Und wir haben uns sehr kurz danach eben im Februar bei der ICOM Expo getroffen. Da hatte ich das schon mal angeschnitten, dass es mich sehr überrascht hat, wie wenig Fokus auf D2C liegt im Bereich Outdoor. Also ich habe da bestimmt mit über die zwei Tage mit mindestens 40 Brands gesprochen, einfach allgemein zu ihrem E-Commerce Setup, ihrem Go-to-Market Approach, ihre Sales Channel. Und tatsächlich würde ich jetzt mal sagen, 90% der Brands haben entweder hatten gar kein D2C oder haben gesagt, ja, wir machen schon auch D2C, weil man muss es halt irgendwie auch anbieten, aber wir gehen eigentlich durch die klassischen Retailer und auch viel stationären Handel. Und da rede ich gar nicht von so etablierten Brands wie jetzt Jack Wolfskin oder Mammut oder so, sondern wirklich so richtig coole, geile, junge, stylische Outdoor-Brands, die es erst so seit 5 Jahren gibt. Hattest du da ähnliche Eindrücke? Und wenn ja, warum glaubst du, ist das so?
Ja, die Eindrücke, die teile ich. Wenn man den Markt beobachtet, dann ist das so Fakt, ne? Dass D2C für die Marken, also entweder es ist sozusagen all in, also da gibt es auch Marken, die sagen, ich bin nur D2C und mache hier digital mein eigenes Ding und mache absolut selektiven Vertrieb auf der Fläche, wenn überhaupt. Oder, sag ich mal, der Großteil, genau wie du gesagt hast, ist irgendwie noch in dieser, was ich eingangs sagte, traditionellen Denke, wir sind Partner des Fachhandels. Und das ist auch okay. Also der Sportfachhandel lebt sicher davon, dass es eben halt stationären Fachhandel gibt, weil das Thema Beratung, gerade wenn man quasi sich größere Anschaffungen machen will, sicher eine große Rolle spielt. Sagen wir mal, nehmen wir mal als Beispiel eine Skitourenausrüstung. Also wenn du die, da bist du auch gleich vierstellig, wenn du dir eine komplette Einrichtung, Ausrichtung, Ausstattung zulegen willst. Ne, da ist Beratung sicherlich sehr sinnvoll.
Und zwar nicht über irgendeinen halbscharigen AI-Bot.
Absolut nicht. Also das ist dann, das fühlt sich für den Konsumenten noch viel besser an, wenn er jemanden vor sich stehen hat, der Ahnung hat von der Materie. Oder was weiß ich jetzt, hier Rennräder und so weiter, ne? Weil hier in München ist ja, habe ich hochgerechnet, am 1. Mai mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, ist ja deutlich sechsstellig, was hier auf den Straßen rumfährt. Vom Feinsten ausgestattet alle mit ihren Rennrädern und so weiter. Kauft man sicherlich nicht so einfach dann online. Aber für die Marken an sich, also oder die Denke, die Marken an sich dann haben, ist natürlich, ich möchte da stattfinden, auf der Fläche, ne, wo meine Marke eine gewisse Wertigkeit dann auch erfährt. Also, und das ist natürlich dann im Fachhandel und nicht irgendwo in einer Ramsch B- und C-Lage, irgendwo hängt das rum. So eine stationäre Präsenz wertet die Marke dann ja auch. Das zahlt sehr viel auf die Brand ein, wo, neben wem die hängt oder, ne, oder wo die auf der Straße dann stattfindet. Und da wird sicherlich auch wahrscheinlich auch noch der größte Umsatz dann gemacht. Aber D2C ist aus meiner Sicht nicht zu vernachlässigen, weil darüber sozusagen das Brandbuilding und die Appearance ja zu 100%, 150% geowned werden und selber gesteuert werden kann. Die Problematik dabei ist, hier zum Thema betriebswirtschaftlich, der Blick auf diese Dinge aus diesen Unternehmen ist häufig eben halt so, dass sie sagen, oh, ja, das ist total aufwendig und damit verdienen wir dann gar kein Geld. Da kriegen wir irgendwie 3 Bestellungen am Tag. Und ja, aber beim XY-Fachhändler verkaufe ich 15 pro Tag. Ne? Ja, korrekt. Ich glaube, dass man da umdenken muss, wie man dann aus deren Sicht eben halt so einen D2C-Kanal betrachtet. Das muss man nicht unbedingt als sozusagen Absatzkanal im klassischen Sinne und, ne, und so weiter, sondern eher als Touchpoint und Akquisekanal sozusagen betrachten. mit der hundertprozentigen DNA-Transportation sozusagen dieses Unternehmens, was dort möglich ist. Und wenn ich da eben eine exzellente Experience liefer, digital, dann ist in meiner Welt das 100% Effort oder sozusagen zahlt das ein, auch auf das Kleidungsstück oder das Accessoire oder der Helm oder was auch immer, was dann auf der Fläche hängt. Und das ist wahrscheinlich für die meisten so diese Umdenke, die stattfinden muss, dass das eben nicht primär sozusagen als so ein Absatzkanal, sondern eher als ein Kommunikationskanal gesehen wird.
Okay, interessant. Mhm. Finde ich einen guten Take. Du bist ja auch Omnichannel-Expertin, könnte man sagen. Damit beschäftigst du dich ja eigentlich Tag ein, Tag aus. Bei OPEX ja eben komplexe Prozesse, komplexe Channel-Strukturen, eben eine Brand wie, nehmen wir nochmal Jack Wolfskin oder Lamont, die nutzen ja auch ganz viele verschiedene Channel. Und jetzt bist du ja quasi von Kindesalter, sag ich mal, bei Lamont dabei und arbeitest als direkte Beraterin mit deiner Expertise im Rahmen des Sounding Boards ja auch ein bisschen dran mit, wie sich die Marke positioniert, auch wenn du jetzt da keine offizielle Rolle quasi hast. Wie glaubst du, kann man als junge Brand am besten eine Omnichannel-Marktpräsenz aufbauen? Also sollte man sich erst auf bestehenden Marktplätzen, Plattformlisten wie Bergfreunde, Sportcheck, was es alles gibt, zu versuchen, an die großen auch Einkäufer zu kommen von den klassischen Retailern und dann D2C-Shop machen? Sollte man das gleichzeitig aufbauen? Was glaubst du, ist da die richtige Strategie?
Es hängt natürlich vom Budget ab, was man da hat. Aber lass mal annehmen, wir gründen irgendwie ein Startup und machen irgendwelche, keine Ahnung, Radlklamotten für Frauen. Dann würde ich wahrscheinlich aufgrund des Budgets, und nehmen wir mal an, wir haben keine externe Kohle, natürlich den budgetschonenden Weg gehen und einen D2C-Ansatz zunächst fahren. Weil das ist einfach heutzutage viel, viel einfacher, herstellbar. Ich kann relativ schnell und einfach einen Online-Shop machen, also technologisch, ne, und prozessual. Mit der Abwicklung sitzen ja hier dann zwei Expertinnen am Tisch, das brocken wir auf einer Waschbacken ab. Ne? So, dann ist ja nur die Frage, wie kommen wir an Kunden ran? Was ja durchaus dann im Digital-Orbit wieder herausfordernder ist, nicht schwierig, weil eben halt wir ein krasses Überangebot einfach digital haben und die Konsumenten ja von allen Ecken und Enden zugeballert werden mit hier über Social Media, über, ich weiß nicht, weißt du ja selber, ne? Du gehst irgendwie auf Spiegel und mit einmal wirst du zugeschüttet mit Targeted Werbung und so weiter. Also dann glaube ich, ist die Hausaufgabe, die man wirklich machen muss, ist sich hinsetzen und überlegen, für wen machen wir das, warum machen wir das und wo erreichen wir diese Menschen, für die wir das eigentlich tun. Weil technologisch und prozessual ist ja D2C heutzutage, ich wiederhole mich, relativ einfach aufgesetzt. Und wenn dann eben, wir kennen ja aus verschiedenen Bereichen D2C-Unternehmen, die das digital sehr erfolgreich ja aufgebaut haben. Also hier aus München vielleicht Jungglück als Kosmetikmarke, ne? Die das pure digital dann über Marketplaces und so konsequent drangeblieben sind. Und das dauert dann einfach, glaube ich, ein bisschen länger. Und man muss da Durchhaltevermögen haben und dran glauben, dass man durchsetzt. Und man muss sich eben halt unterscheiden und eine Relevanz haben für die Zielgruppe, für die man das tut. Dann klappt es auch. Aber es ist ein langer Weg, glaube ich, und das dauert. Und dann auf der Langstrecke, nehmen wir mal an, uns gelingt das, wir erreichen die und Umsätze steigen. Langsam, aber stetig, macht das sicherlich Sinn, sich stationär zu orientieren und zu gucken, wo könnte ich stattfinden. Stationär ist das natürlich eine Herausforderung. Wenn wir beide unsere Radlklamotten machen, wo wollen wir denn stattfinden stationär? Ne? Da muss man sich das genau anschauen. Und dann muss man natürlich für den Händler als Marke dann auch noch eine Relevanz haben, weil der hat begrenzte Fläche. Der hat auch Warndruck sozusagen, muss sich jede Ecke einmal drehen. Da klopfen wir dann an und sagen, hallo, wir haben es neu erfunden. Das ist natürlich schwierig. Ne? Auf der anderen Seite haben diese Händler natürlich auch einen Druck, auch ihren Kundinnen und Kunden immer mal was Neues zu zeigen. Bloß da ist eben halt das Selektive aus meiner Sicht auch wieder King. Man sieht das jetzt sehr schön bei einigen Marken. Meines Erachtens, so interpretiere ich das, wie sie in dem sozusagen stationären Vertrieb wieder rückwärts rollen. Das ist ein prominentes Beispiel, ist ja On Running, die ja sozusagen ganz breit ein paar Jahre in die Distribution gegangen sind. So als jeder hinter Tupfingen Laden in Gelsenkirchen irgendwo, ne? Jetzt nicht falsch verstehen, Petra und Horst mit den On-Runnings rumgelaufen sind, was natürlich zu einer Verwässerung der Marke führt. Ja, im Übrigen hatte Jack Wolfskin das gleiche Problem, weil einfach die Distribution und ich verstehe dann auch, da lockt das große Geld und mit einmal kann man sozusagen, weil die Marke so eine Begehrlichkeit hat, das überall reindrücken und dann sprudelt der Euro, aber gleichzeitig verwässert es die Marke. Und die Aussage, weil es eben halt in die Beliebigkeit rutscht und nicht mal vielleicht für das Spitze, jeder kann ein Athlet sein und einen Marathon laufen, On Running, oder jeder kann irgendwie die 7 Tage Hüttentour nach Venedig machen, Jack Wolfskin steht. Und das, da rollen die ja jetzt rückwärts. Also die gehen ja wieder in den selektiven Vertrieb rein, holen das raus. Im Übrigen hat das jetzt mal kleiner Switch auch, ist jetzt nicht Outdoor, aber Birkenstock genauso gemacht, ne, haben auch wieder selektiv zurückgerollt. Und das sind aus meiner Sicht richtige Ansätze, um die Marke langfristig zu schützen. Und da unterscheidet sich das stationär von online überhaupt nicht. Du musst, glaube ich, sehr selektiv dann auch im Digitalbereich dir überlegen, wo will ich stattfinden. Ne? Will ich irgendwie ramschig auf Amazon sein? Ja, nein, boah, das ist eine total schwierige Frage. Der Amazon natürlich Riesenplattform und bringt Drehung rein. Auf der anderen Seite macht es auch was mit deiner Marke und mit deiner Relevanz und deiner Aussage. Ne? Also es sind sicherlich schwierige Fragestellungen, die man da beantworten muss und die man aus meiner Sicht überhaupt nicht pauschal beantworten kann für die Outdoor-Branche, sondern tatsächlich tief runtergehen muss und sagen muss, für was steht eigentlich meine Marke. Wir hatten im Vorgespräch Ryzen als Beispiel. Meines Erachtens sind die eben nur D2C. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben fast gar keine stationären Kooperationen. Oder die haben auch
wirklich gar nicht.
Nee, die haben auch digital keine Kooperationen. Ne? Die gehen da 100% und mit ihrer eigenen Präsenz. Das schützt die Marke natürlich wahnsinnig gut, dass sie eben nicht irgendwo, weil wenn du es rausgibst, hast du ja auch irgendwann nicht mehr so richtig Kontrolle, wo deine Marke dann stattfindet oder deine Produkte. Auf der anderen Seite ist es natürlich deutlich langsamer, was eben halt da, ne, ist jetzt kein immenser Hockeystick, der da stattfindet. Da muss man Ausdauer haben, aber das ist ja dann im Outdoor-Sport hoffentlich gegeben, dass man da Ausdauer hat, ja.
Ich hoffe, das impliziert das, wenn man in der Branche unterwegs ist. Außerdem, ja, ob es jetzt der superschnelle Hypergrowth, Fast Scaling Success sein muss für eine Marke um jeden Preis, ist dann auch mal dahingestellt, kommt natürlich immer drauf an, wen muss man denn beeindrucken mit seinem Wachstum? Sind das externe Investoren, die dann mit der Peitsche irgendwie daneben stehen und sagen, so in 3 Jahren muss aber der Hockeystick schon fast die Rolle rückwärts machen, weil er so gebogen ist? Oder hat man auch die Freiheit, also hat man sich gute externe Finanzierung geholt mit verständnisvollen Investoren, die das auch, die den Wert in der Marke sehen und im Markenaufbau, oder
gibt's
ist
das?
Man sogar bootstrapped?
Das, was du gerade gesagt hast, gibt's das? Verständnisvolle externe Investoren, die im Sinne der Marke auch mal 7, 8 Jahre, ich meine, das sind ja Zeithorizonte, ja, über die wir hier sprechen, aushalten des vermeintlich langsamen Wachstums, not Double-Digit Growth, vielleicht nur 2, 3, 4 ja, Prozentpunkte year over year.
Ich glaube,
habe ich mal ein Fragezeichen im Gesicht, ob es diese Investoren gibt, ja?
Also ich glaube, es gibt's, aber es sind halt nicht die klassischen VC-Häuser, sondern braucht es dann Leute wie dich, die dann sagen, okay, ich glaube irgendwie an die Sache und ich finde es cool und ich habe auch andere Einnahmequellen in meinem Leben, das ist jetzt nicht mein Main-Business. Ich glaube, wenn man über gut selektierte Angel-Investoren geht, die auch im besten Falle persönlich eine Passion für die Branche, für die Marke haben, könnte das funktionieren. Aber ja, klar, ne, wenn man jetzt
ja, das ist da, darüber, was wir jetzt besprechen, in diesem Spannungsfeld stehen ja auch etablierte Marken oder etablierte Unternehmen, ne? Also dieses Wachstum versus betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeit. Also wir haben ja diese Dekade des Hypergrowth ja irgendwo hinter uns, aus meiner Sicht. Darüber haben wir letztes Jahr auch bei der K5 ja viel diskutiert. Und jetzt sozusagen ist ja, scheiden sich die Geister, wie geht's jetzt weiter, ne? Weil unsere, das ganze Handels, die ganze Handelsindustrie ist nun mal so, dass sie nur mit Wachstum funktioniert. Aber wie kann dieses Wachstum stattfinden und wie groß muss das sein und wie viel Betriebswirtschaftlichkeit steckt da noch drin versus Investitionen in die Zukunft, glauben wir daran? Also insgesamt ist es ja momentan ein bisschen verhaltener alles. Ist ja auch klar, also die, das Setting draußen drumherum ist ja mehr als herausfordernd. Und trotzdem sage ich, naja, Achtung vor dem Investitionsstau. Also natürlich muss ich auch heute mir überlegen, wo investiere ich, also vorinvestiere ich in den Glauben, dass in den nächsten Jahren mein Unternehmen wachsen wird und setze hier die, sag ich mal, vielleicht Grundlagen oder die macht das Setting für das weitere Wachstum, ne? Also das ist ein absoluter Zielkonflikt. Manchmal glaube ich, dass Unternehmen, die eben nicht extern gefundet sind, damit ein Stück weit besser umgehen, weil sie natürlich ihr Geld irgendwie ein bisschen zielgerichteter allokieren, weil es ihr eigenes ist. Ist aber nur so eine Bauchgefühlbeobachtung. Während vielleicht extern finanzierte Unternehmen dann sozusagen dieser Versuchung erliegen, jetzt ganz viel irgendwie auf Marketing zu schmeißen und ganz viel und jetzt hier, jetzt machen wir mal 20% Wachstum und ab, auf geht's. Und am Ende in 3 Jahren weiß keiner mehr, wofür das Unternehmen eigentlich steht und die Marke ist dahin. Ja,
ja, und auch das, also was ich teilweise auch lese, dass Unternehmen Insolvenz anmelden, weil sie sagen, sie haben es nicht geschafft, ihren Product-Market-Fit zu finden. Wo ich mir dann dachte, wenn du noch gar nicht weißt, ob du einen Product-Market-Fit hast, wie konntest du dich 5 Jahre finanzieren lassen? Oder wer hat das 5 Jahre finanziert? Ja. Und da, also ich kenne da die wildesten Geschichten. München ist ja recht Startup-lastig. Ich habe viele Freunde, die in Startups arbeiten. Die beste Geschichte, die ich je gehört habe, war, da wurde sich eine Fusion One-Anlage gekauft fürs Büro. Das ist so die teuerste Soundanlage, die man sich kaufen kann, vom Marketing-Budget. Mit der Begründung, wenn wir dieses Jahr weniger ausgeben, dann kriegen wir auch weniger Geld. Weil dann wird quasi gezeigt so, ah okay, wir haben das Budget gar nicht gebraucht, dann muss man es auch nicht so hochschrauben. Und also das war jetzt vor ein paar Jahren, natürlich jetzt nicht in heutigen Zeiten. Aber da dachte ich mir echt so, willst du mich verarschen? Die kostet 15.000 Euro oder so. Und ihr kauft es einfach nur, um euer angesetztes Budget
auszugeben. Das ist so ein bisschen Konzernattitüde, ne? Krass, findet ja im Konzern statt, sowas mit, oh, ich muss noch mein Budget ausgeben, sonst kriege ich nächstes Jahr weniger. Das Beste, was man tun kann, ist natürlich mit jedem einzelnen Mitarbeitenden unternehmerische Denke zu forcieren. Und auch immer diese Überlegung, würde ich das tun, wenn das meine eigene Kohle wäre, würde ich das dann, ne, und so, gerade im Startup-Bereich. Aber da findet ja jetzt sozusagen das Umdenken zu 100% statt.
Weil es muss.
Genau, ja. Und jetzt, wenn man mal auf die Outdoor-Branche zurückkommt und auf diese Diskussion der Marken, D2C, ja, nein, vielleicht, wir sind Partner des Fachhandels und so weiter. Klar, das sind alles die Zielkonflikte, die diese Unternehmen aushalten müssen. Und auch für sich lösen müssen in ihrem Setting, das sie haben. Externe Investoren, ja, nein. Eigene Kohle, ja, nein. Und meine Idee ist, vielleicht ist das auch so, dass man redet ja immer so aus seiner eigenen Prägung heraus und aus seiner eigenen Sicht auf die Welt. Ne? Das heißt ja nicht, dass das allgemeingültig und richtig ist. Meine Idee ist zu sagen, ist das, was ich hier anstrebe, relevant für meine Zielgruppe? Ist das für die relevant? Ich muss das versuchen zu verstehen. Oder wo entwickelt sich das hin? Ich habe neulich eine total coolen Aussage gehört zum Thema Sportindustrie und Outdoor, wo gesagt wurde, so sinngemäß, die Radstrecke, die Laufstrecke, der Berg wird zum Catwalk der Industrie. Lass das mal kurz stehen. Und it is like this, isn't it?
100%.
100%. Es geht um, Appearance bei den Kunden, ne, und Kundinnen, wenn du hier auf die Olympiastrecke zum Radfahren gehst in München, das ist wie alles aus dem Sportmagazin, was du dir da anschauen kannst, die Leute, die herumfahren, also durchgestylt. Ich glaube, manchmal sehen die bei der Tour de France so nicht aus.
Leute kaufen sich für 140 Euro eine Lululemon Leggings. Absolut. Wo ich mir denke, du kriegst die gleiche bei H&M.
Absolut. Und kann man vielleicht mal dann als Marke dann, und das machen ja einige Marken auch sehr erfolgreich, antizipieren, wo geht das hin, ne? Da geht es halt nicht ausschließlich, aber es geht um die Performance natürlich in dem Sportsegment, aber es geht halt auch darum, jeder ist ein Athlet, also dieses Gefühl, Athlet, Athletin zu sein. Es geht darum, irgendwie richtig geil wie aus dem Magazin auszusehen. Bei manchen Jungs auf dem Fahrrad täte es auch eine Nummer größer des Shirts, ja. Ja, also wird völlig wertfrei, nur als gut gemeinter Rat hier an der Stelle. Weil das wird irgendwie ist alles sozusagen, keine Ahnung. Also da geht es auf jeden Fall meines Erachtens hin. Da muss man dann überlegen, ne? Will ich da stattfinden? Ja, nein. Will ich eine Gegenbewegung starten? Verkaufe ich jetzt Baumwoll-Shirts zum Joggen? Also letztens hat jemand zu mir gesagt, also stell dir mal vor, da, ich habe einen gesehen, der ist mit einem Baumwoll-Shirt gelaufen.
Wie kann er nur?
Verrückt, oder? So, kann man sich überlegen, wenn man die Gegenbewegung starten, findet sicherlich auch seine Nische, ne? Aber am wichtigsten ist dann eben halt, sich genau zu überlegen, wo... Für wen mache ich das? Warum mache ich das? Und dann nach hinten raus, jetzt in meinem Berufsfeld, das dann exzellent zu exekutieren. Also ohne Wenn und Aber, da darf gar nichts passieren. Das muss einfach exzellent abgerockt werden dann. Und dann funktioniert es auch auf der Langstrecke, da bin ich mir relativ sicher.
Mhm. Ich finde das einen sehr interessanten Punkt, den du da angesprochen hast, weil ich zähle mich da selber dazu.
Ja,
also
ich auch.
Also es gibt mir zum Beispiel, wenn ich wieder zurück einsteige ins Fitnessstudio-Game, das ist bei mir mal mehr, mal weniger, passiert es oft, dass ich mir denke, ich kaufe mir einfach ein süßes neues Sporttop oder so für die Motivation. Mhm. Aber auch bei Sportarten, die bei mir performance-lastig sind, also wir leben ja beide in München, wir sind nah an den Alpen, ich stehe auf dem Snowboard, seit ich irgendwie 8 bin, auf Ski, seit ich 3 bin.
Nice.
Ich habe mir ein neues Snowboard gekauft, letztes Jahr, und obwohl es 200 Euro teurer war, habe ich eins von Burton genommen,
ja,
weil ich schon immer Burton gefahren bin. Und für mich ist Burton so der Inbegriff von coolem Snowboarding. Mhm. Ich habe mir eine Hose gekauft, da darf ich den Preis gar nicht droppen. Das ist unfassbar, wie viel ich bereit bin, mehr auszugeben, nur um eine gewisse Marke zu tragen. Wir hatten vorher das Thema selektiver Vertrieb. Ja. Ich habe mir ein Rennrad bestellt, das kommt jetzt am Samstag, von Canyon. Und witzigerweise, also mein Freund...
Können wir mal zusammen, ich habe eins von Specialized. Können wir mal zusammen
geil,
auf die Olympiastrecke
ja, so gerne. So, mein Freund hat mich dazu gebracht, der fährt schon lange Rennrad. Und als das Thema so aufkam, habe ich ihn als allererstes gefragt, so, ja, glaubst du, so ein Canyon passt für mich? So voll, erstmal komplett unabhängig davon, was brauche ich für ein Fahrrad? Was muss das können? Mhm. Performance-wise, ich wusste einfach nur, die coolen... Rennradfahrer, die jetzt nicht Specialized, ist ja ein bisschen höhere Preisklasse, die jetzt so in meinem Alter sind, was fahren die coolen Leute? Und dann weiß ich, die haben ein Fahrrad von Canyon, die haben ein Trikot von Rafa, die haben Sachen von Ryzen, so da kennt man irgendwie die coolen Brands und man will automatisch dazugehören. Ich hätte mir jetzt, glaube ich nicht, ein No-Name-Bike von Decathlon gekauft, mit No-Name-Sachen von Decathlon, also sonstige Ausrüstung, einfach, weil mir dann dieses Gefühl der Zugehörigkeit und Identifikation mit dem Sport fehlen würde.
Und auch, sorry, dass ich unterbreche ja, beim Zuhören, auch ein bisschen, ich will ja nicht wie Karl Arsch auf der Strecke aussehen.
Genau.
Also jetzt mal abgesehen davon, dass du eine Zugehörigkeit anschreibst, also dieses Neudeutsch Belonging ist sehr, sehr wichtig. Thema Community kommen wir nochmal drauf. Mhm. Für die Outdoor-Marken oder Sportmarken an sich. Hast du auch einen gewissen Anspruch, wie du aussehen willst. Ne? Der ist natürlich geprägt durch das, was du vielleicht in Zeitschriften oder auf Social Media siehst und so weiter, aber du hast diesen Anspruch, dass du da jetzt nicht unbedingt aus der Rolle fallen willst. Da gibt es aus meiner Sicht interessante Beobachtungen. für die Marken, vielleicht nochmal zurück auch für die Marken. Irgendwie schaffen es dann manche Marken, einen gewissen Hype zu kreieren, richtig? Also du hast gerade Rafa oder Ryzen jetzt im Fahrradbereich gesagt. Aus meiner Sicht war das auch Ottovox zum Beispiel in der Outdoor-Branche, ne? Also wenn es jetzt um Skitouren oder Wandern oder wie auch immer geht. Die kreieren ein Momentum und kreieren einen Hype. Und dann wollen alle, die sozusagen in diesem Sportbereich unterwegs sind, genau diese Marke dann haben. Und ist auch Lattenhaken, ob das 100 Euro mehr kostet, weil ich muss jetzt, wenn ich oben am Drehmöser sitze, muss ich die Ottovox-Jacke anhaben. Ist ja ein Ottovox-Showroom aus meiner Sicht da oben. Also für alle Zuhörenden, der Drehmöser ist eine bekannte kleine Hütte hier bei uns unterhalb der Zugspitze. Beliebtes Feierabend-Skitouren-Ziel. Dann passiert aber in der Beobachtung in meiner Welt häufig irgendwann dieser Tipping Point, wo es dann too much wird. Aha. Und wo es dann wieder sich umkehrt in dieser Community, ist cool zu sein, mit einmal irgendwie mit einer anderen Marke oder mit einem neuen fancy irgendwas um die Ecke zu kommen. Also es ist dann auch wieder ein absoluter Zielkonflikt oder eine wirklich feinfühlige Sache dieser Marken, auch nicht zu over präsent zu sein. Aha. Weil es könnte dann dieser Tipping Point erreicht werden, dass es irgendwie uncool wird, weil jetzt fährt ja jeder.
Die Exklusivität fällt weg. Die,
genau, du bringst es auf den Punkt. Also Begehrlichkeit versus Exklusivität versus selektive Distribution und so weiter. Ein riesen Spannungsfeld, wie man eigentlich das auf der Langstrecke dann aufrecht erhält. Total schwierig, weil diese sozusagen, wenn man jetzt auch Ottovox nochmal wieder als Beispiel nimmt, meines Erachtens wurde dann, die waren auch der Vorreiter so ein bisschen in diesem Style, dass der Reißverschluss am Oberarm irgendwie abgesetzt und so weiter. Also es war ja, hatte einen sehr hohen, hohen Wiedererkennungswert und wurde dann in meiner Wahrnehmung viel kopiert von anderen Marken. Und wenn man dann über die ISPO geht, sag ich immer, nehm mal das Logo ab von den Jacken und dann sagst du mir, welche Jacke kommt von welcher Marke? Ja, da lachst du, ne? So,
es geht. Wetten das? Wetten ist das. Keiner errät.
So, da ist dann das sozusagen die Design-Innovation doch überschaubar. Mhm. Es sieht doch dann am Ende dann vieles ähnlich aus. Natürlich gehen dann viele in die sozusagen technische Innovation und haben neue Materialien und natürlich auch, und das ist eine super Sache, in die Nachhaltigkeitsinnovation mit Recycle, Repair und so weiter. Hauptsächlich, also dieses Cradle-to-Cradle ist da jetzt ein Riesenthema in der Autobranche. Aber wie gesagt, da kommt dann irgendwann der Tipping-Point, wo die Marken dann aus meiner Sicht ein bisschen aufpassen müssen, dass sie nicht zu viel vielleicht stattfinden und dann gleich slightly uncool werden, weil es hat ja jetzt irgendwie jeder und jeder kann sich das irgendwie leisten. Da kommt dann eben halt das Thema Exklusivität mit rein. Absolut interessant, das zu beobachten, wie einzelne Marken damit umgehen und wie sie versuchen, da so durchzusurfen und durch diese Spannungsfelder.
Ich glaube, da brauchst du auch ein gutes Bauchgefühl. Das ist tatsächlich auch was, was man einfach nicht datengetrieben sehen
absolut
kann, sondern man muss auch einfach ein Gespür dann dafür haben. So.
Genau.
Sind wir wieder beim Thema, was will meine Zielgruppe?
Genau.
Und wer will ich, dass meine Zielgruppe ist?
Ja, und du hast ja du schaffst ja als Marke dann diese Begehrlichkeit eben halt darüber, dass eben das überhaupt erstmal stattfindet, deine Marke, und du hast, was weiß ich, vielleicht wahnsinnig coole Testimonials oder wie auch immer, so Sportler und Sportlerinnen, die bekannt sind und die extreme Sachen machen, um was eigentlich wahnsinnig inspirierend ist, ne? Und dann möchtest du ja natürlich gerne in der Breite vielleicht stattfinden, dass sich eben die Leute mit deiner Marke auf der Straße zeigen. So zum Thema Catwalk auch nochmal, ne? Es ist ja sozusagen absolut verschwimmend, ne? Die Leute tragen dann eben, keine Ahnung, die Ryzen-Jacke, auch wenn sie zum Einkaufen gehen, ne?
Ja.
Ist ja auch ein Statement. Ist ja auch ein Statement. Und die Frage ist, wie viel möchtest du, dass das stattfindet? Ja. Und wie kannst du das steuern? Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. um da diese Begehrlichkeit, Schrägstrich Exklusivität langfristig hochzuhalten. Was ich beobachte, ist, dass einige versuchen, das über den Preispunkt zu machen. Na, du nickst. Ich habe hier in meiner Tasche auch meine Arc'teryx-Jacke. Arc'teryx ist da ein sehr gutes Beispiel gerade. Die versuchen, die Exklusivität und Begehrlichkeit über das Hochschrauben des Preispunktes zu tun. Da habe ich mal eine interessante Diskussion mit einem sehr bekannten Retailer, Digital-Retailer zu gehabt. Das ist natürlich auch schwierig. Also es kann dir das natürlich saven, dass du sagst, okay, dann ist es nur noch eine bestimmte Klientel, die sich das leisten kann, so eine Jacke zu kaufen, die irgendwie ein Tausi kostet und die ich dreimal anziehe, weil es jetzt ein bisschen regnet in München. Ne? Aber guck mal her. So, ich habe diese Jacke. Wenn alle Marken das machen würden, versuchen über den Preispunkt hochziehen, nehmen wir das mal an, in diesem Sportsegment und dann die Exklusivität und wahrscheinlich auch Begehrlichkeit dann aufrechterhalten, dann machen wir ja nach unten hin vieles auf. Weil im Mittelsegment, das ist ja das gerade, wo alle sagen, dass das das Schwierigste ist, ne? Und unten ist dann keiner mehr, alles spitzt sich nach oben zu und will die exklusive Klientel. Da machen wir Mitte auf und da ist dann sehr viel Platz für, der Kollege, mit dem ich sprach, nannte dann Decathlon, die dann sozusagen mehr oder minder aus dem Breitensport günstig für jeden dann kommen. Ne? Aber da ist dann auch sehr viel Platz in meinen Augen für die digitalen Chinesen, die ja gerade nur für Fashion wahrgenommen werden. Aber es findet eben halt auch viel Sport dort schon bereits statt. Also das kann man sich mal angucken auf Temu und Shein. Auch gesehen, ja, du kannst dir deine Sportleggings, die du gerade gesagt hast von Lululemon, die kannst du dir dann für 3,99 € auf dem Shein holen. Sieht dann genauso aus, ob es ja nicht dieselbe Qualität ist. Ne? Aber optisch sieht es erstmal genauso aus. So, und da muss man auch ein bisschen, glaube ich, dann gucken, dass man nicht zu exklusiv will. An dieser exklusiven Spitze ist ja der Verdrängungskampf dann auch einfach riesengroß. Und wie kann ich mich eigentlich wieder in der etablierten Mitte positionieren, dass ich da relevant bin? Das ist, glaube ich, betriebswirtschaftlich sehr attraktiv.
Mhm. Witzigerweise, also fand ich cool, dass du das angesprochen hast. Ich habe nämlich das gleiche Gefühl, dass die meisten Marken einfach nur sagen, okay, Exklusivität geht ausschließlich über Preis. Mhm. So, dass man irgendwie so unkreativ ist, da andere Wege zu finden. Du hast vorhin schon mal gesagt, irgendwie Community-Building, eine Community zu haben um eine Marke, kann ja auch was Exklusives sein, was dann dazu führt, dass mehr Leute zu dieser Community gehören wollen. Üblicherweise will man aber zu einer Community gehören, wo man denkt, die Leute sind einem ähnlich, was ja dann wieder genau die Zielgruppe ist, die man auf jeden Fall erreichen möchte. Ich möchte noch eine Sache ansprechen, die habe ich hier gar nicht auf meiner Fragenliste, aber weil wir jetzt drüber gesprochen haben, über Arc'teryx. Eine interessante Entwicklung finde ich ja die Street-Stylisierung auch von so Outdoor-Marken. Ja. Also ich weiß nicht ganz, wie man diesen Fashion-Style nennt, aber dieses sehr Funktionale hat ja wieder ein richtiges Hoch. Also auf der ISPO gab es ja auch eine riesige Booth, so ein Showroom von Heist Nobility, ja, die ja so super Street-Style-mäßig unterwegs sind.
Ja.
Und bekannte Beispiele sind North Face, das waren, glaube ich, so die ersten Großen, die so ihren Einzug dann auf Instagram und so gefunden haben, wo man halt früher gesagt hat, oh, die Mama mit der Softshell North Face-Jacke, so, geh mir weg, die Modi. Oder Helly Hansen, auch mega Beispiel für eigentlich traditionelle Outdoor-Marke, plötzlich trägt das jeder auch so in der Innenstadt. Perfekt. Woher glaubst du, kommt es, beziehungsweise wie haben das diese traditionell, ich sage es mal in Anführungszeichen, uncoolen Utility-Marken, wie haben die das geschafft, den Einzug zu Gen Z und vielleicht den Millennials zu finden?
Also dass dann sozusagen eine vermeintliche Marke oder eine Marke, die eigentlich ihren Ursprung hat in einem bestimmten Sportsegment, es schafft dann auf der Mönckebergstraße oder beim Hundespaziergang im Nymphenburger Park stattzufinden. Das ist Interpretation. Aus meiner Sicht kommt das ganz stark von dem Kunden möchten und Kundinnen möchten zeigen mit ihren Klamotten, was ihnen wichtig ist, was sie tun und wie sage das jetzt nochmal in Deutsch, wie toll sie vielleicht sind. Das geht mir ja persönlich ganz genauso, ne? Und dann, wenn ich dann, was weiß ich, viel draußen Fahrrad fahre zum Beispiel und da entsprechende eine Regenjacke habe, die ich dafür benutze, weil ich sie dann ja brauche, ne? Es geht jetzt nicht um Rennradfahren, geht ja genauso um normales Fahrradfahren, dann zeige ich damit auch, wo ich stehe, quasi vielleicht auch finanziell, vielleicht auch sozusagen in meiner Wahrnehmung der Welt, und ich trage jetzt, was weiß ich, die VD-Jacke rund um die Uhr, weil ich drücke damit auch was aus. Und das findet, das reproduziert sich dann. Das sehen andere Menschen und sagen sich auch cool, irgendwie keine Ahnung, und das multipliziert sich dann. Und darin liegt ja so eine ganz große Gefahr für diese Marken. Das hatten wir eingangs schon gesagt. Ich hatte das immer mal so diesen Ed Hardy-Effekt genannt. Ed Hardy war mal irgendwie so total irgendwie, kann man jetzt ja drüber denken, was man will, ne? Aber war total cool und exklusiv und tralala und fand alle so, bis es dann am Federmäppchen mit einmal Ed Hardy hingedruckt war, und damit war es dann auch vorbei mit der Marke. Das heißt, wenn eben halt, ich wiederhole mich, durch in der Innenstadt die offensichtlich unsportlichen Menschen, sage ich es mal so, jetzt ohne, dass das hier jetzt despektierlich, aber
ohne, dass du gecancelt wirst.
Ohne, dass ich gecancelt wirst, dann mit der Jack Wolfskin-Jacke rumlaufen, dann ist das schwierig für die Marke. Und das haben ja jetzt dann, wie gesagt, dann viele erkannt. Aber dadurch ist es eben gekommen. Man sagt sich dann, okay, oh, das ist ja hier total, damit drücke ich was aus. Ich gehe hier, ich komme ja aus Norddeutschland, ich bin hinterm Deich aufgewachsen. Ich gehe jetzt mit der Jack Wolfskin-Jacke am Strandspaziergang und so weiter. Ne? Schwierig. Auch, also selber auch bei mir, ne, mit der Arc'teryx-Jacke, die sehr teuer ist. Also für die dreimal, wo es regnet, brauchst du diese Jacke eigentlich nicht. Ne? Mhm. Also es muss man sich auch ehrlicherweise eingestehen. Drückt natürlich etwas aus. Und für Marken sicherlich ein absolutes Spannungsfeld. Street-Style, Street oder Masse, in dem Fall ist es dann ja fast Masse, wenn jeder quasi mit der Regenjacke durch die Stadt läuft. Versus Exklusivität und Begehrlichkeit aus einem sportiven Aspekt heraus. Sehr schwierig. Ich glaube, die Kunst liegt daran, sich dann als Marke zu überlegen, was machen wir nicht? Was lassen wir einfach sein? Auch wenn es gefühlte 50 Käufe mehr gibt, aber ne, was sind sozusagen die opportunen Kosten, die ich damit erzeuge? Sicherlich eine absolute Gratwanderung für diese Unternehmen, das rauszufinden, was man dann eben nicht tut. Also wir haben vorhin gesagt, sich zu überlegen, wo findet man statt, sich aber auch zu überlegen, wo findet man bewusst nicht statt und was spart man bewusst aus. Ne? Und nochmal zum Decathlon. Und weil du gerade sagtest, ja, du würdest dir dann sicherlich kein Fahrrad beim Decathlon kaufen, du wirst ja nicht hier, wenn du im Münchner Umland mit dem Rennradl da rumfährst, ne?
Auch so eine privilegierte Aussage.
Absolut. Das ist ja total spannend, das zu beobachten. Decathlon wird ja jetzt, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal ein Tour de France-Team sponsoren.
Ach, krass.
Und geht mit einem eigenen Rad, mit einem sehr tollen Fahrrad, wohl hat sehr gute Bewertungen bekommen, an den Start. Die haben das natürlich auch erkannt. Die sind ja nicht bescheuert. Dass da ein Markt ist bei der Christina und bei der Dörte, der total attraktiv ist, weil die zahlen auch mal einen Huni mehr, damit es irgendwie besser aussieht. So, und da gehen die auch rein. Ne? Und da ist jetzt sehr interessant zu beobachten. Also es schläft überhaupt nicht. Da bin ich mal gespannt. Wenn die jetzt sozusagen mit einem fancy Bike in einem erschwinglichen Preissegment auf den Markt wirklich, ob sie den durchdringen können oder ob dieser Rennradmarkt dann so exklusiv bleibt, wie er jetzt ist. I doubt it. Weil jetzt mal kleine gedankliche Übung. Ich wollte mich gerade wieder für den Trailrun an der Zugspitze, das ist ja sozusagen unser Hauslauf, der findet hier im Juni immer statt, großes Trailrunning-Event noch anmelden. Ist ausverkauft.
Nein.
Ja, das ist ein Riesen, also das ist, war bis letztes Jahr undenkbar, dass das ausverkauft ist. Also, und da es ist natürlich, diese Sportarten schaffen eben so viel, oder und auch die Marken, die hier stattfinden, so viel Begehrlichkeit, dass das Volkscharakter kriegt. Ja, mhm. Und das ist interessant zu beobachten. Deswegen glaube ich auch, dass so ein Decathlon mit so einem Fahrrad in diesem Bereich, wir treffen uns mal in 3 Jahren wieder und gucken mal, wie viele dieser Räder jetzt sozusagen auf der Straße stattfinden. Also ich traue denen schon was zu in dem Bereich. Ne?
Rennradfahren wird das neue Fußball, neuer deutscher Volkssport.
Also das ist durchaus Bewegung drin und da schläft die Konkurrenz auf keinen Fall.
Dann kommen wir mal zurück aufs Thema Community Building. Also ich schätze mal, bei Decathlon ist das schwieriger, weil die Marke eben sehr verwässert ist und die sind sehr breit aufgestellt. Wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, man identifiziert sich eben gerne mit dem Sport und der Marke. Ich persönlich spiele auch Golf. Ich habe mir eigentlich die günstigsten Sportarten rausgesucht. Snowboarden, Rennrad, Golf. Und es gibt eine wunderbare Brand aus München, die heißt Weißgolf.
Ja.
Leider machen die wenig bis gar keine Frauensachen. Falls jemand von Weißgolf zuhört, bitte ändern.
Ja.
Auf jeden Fall gibt es im Golfsport auch ganz viele so alte, langweilige Marken, die sich jetzt teilweise neu erfinden, aber da siehst du halt aus wie die Oma Erna auf dem
Absolut,
Golfplatz, wenn du dir da die Röcke kaufst. Und dann kam Weiß.
Mit so einem Schirmchen am Kopf.
Und ja, so. Genau. Und dann kam Weiß mit einfach coolen Prints, geilen Klamotten, Absolut, genau den Zeitgeist getroffen. Und das ist eine Marke, mit der ich mich sehr stark identifiziere und quasi ausdrücken will, ja, ich spiele Golf, aber ja, ich bin auch cool. Das heißt, ich habe paar Caps von denen und dann zum Beispiel im Sommer trage ich auch gerne die Cap zum Einkaufen in Englischen Garten, weil ich irgendwie den Leuten um mich rum signalisieren will oder den Leuten aus meiner Golf-Community, die ich vielleicht gar nicht kenne, wenn die an mir vorbeilaufen, dass die wissen, ah, die spielt Golf. Und dieses so, man hat ja kurz Augenkontakt oder nickt sich zu oder ich sehe dann einen, der auch eine Weiß-Cap hat oder von Titleist, irgendeine andere Golf-Brand, weil ich so, man hat eine Connection mit irgendwie in einer Community. Und das gibt es ja nochmal einen Schritt weiter. Nicht nur wir sind eine Community einer Sportart, sondern wir sind wirklich eine Community um eine Brand rum. Also es gibt ja ganz, ganz viel Community-Building im Sport und Outdoor. Es gibt in München Ausfahrten auf dem Rennrad, die sind gesponsert von Rafa. Es gibt hier auf der Theresienwiese, wo das Oktoberfest immer stattfindet, normalerweise. Es gibt hier auf der Theresienwiese gibt es dann so Running-Gruppen, die sind dann gesponsert von On oder Adidas. Also das
es gibt sogar vom Schuster-Läufe, ne? Schuster macht ja auch einen Tegernsee, Sporthaus Schuster macht einen Tegernseelauf, glaube ich, sponsern die.
So, das heißt, es sind einfach so wirklich auch um die Marke rum, findet Schreck ganz viel in dem Bereich statt.
Absolut.
Hältst du Community-Building im Outdoor- und Sportbereich für wichtiger als in anderen Branchen?
Nee. Ich glaube, dass das also im Handel für alle Branchen eine Relevanz hat und wichtig ist. Also, keine Ahnung, die Thermomix-Community ist sicherlich genauso wichtig wie die On-Running-Community. Ich halte Community-Building für einen wichtigen Aspekt für Marken. Und auch in dem Sinne, ein Händler, wie jetzt vielleicht das Sporthaus Schuster hier, ist ja auch eine Marke, das Sporthaus Schuster oder der Sportcheck oder, keine Ahnung, bei Bergfreunde, das ist eine Marke. Ne? Selbst wenn sie irgendwie 500 Lieferanten haben und damit ihre Plattform, aber sie stehen als Marke, als Kern eben halt für ein bestimmtes Thema oder für ein paar Themen. Und Community ist deswegen so wichtig, weil es eben halt Kundenbindung erzeugt, wieder Relevanz erzeugt, ein Touchpoint ist mit der Zielgruppe. Ne? Und im Outdoor-Bereich ist das vielleicht deswegen auch nochmal vielleicht ein Ticken wichtiger oder im Sportbereich, weil das eben analog stattfindet. Ja, also ich kann nicht digital laufen gehen und ich kann auch nicht in ChatGPT für mich die Skitour machen lassen. Also es muss ja analog stattfinden. Und da geht es ja dann bei den draußen Aktivitäten eben halt auch viel um Gemeinschaft und zusammen eine gute Zeit haben. Das siehst du ja, wenn die Jungs hier rausfahren mit ihren Rädern, ne? Die haben halt einfach dann Sonntagvormittag einfach eine gute Zeit, wenn die zum Starnberger See rausradeln. Mit ihren sehr, sehr teuren Fahrrädern. Und Auf der anderen Seite ist das total aufwendig für die Unternehmen, dieses Community-Building. Ne? Das ist, das muss organisiert werden, das muss, kostet Geld, das ist natürlich ein Marketing-Invest. Aber das ist ja sehr kleinteilig und ne, da mache ich jetzt nicht irgendwie ein großes Marketing-Spend über irgendeine Digitalkampagne. Das ist dann, boah, das muss lokal, dann ist da irgendein Trailrunning-Event am Ötztaler Alpen, dann muss ich da irgendwie lokal hin, ne, muss da Stände aufbauen, braucht da Leute, die das machen, muss mir überlegen und so weiter, was ja alles Community-Building ist. Das ist sehr kleinteilig und sehr diffizil. Diese Aufwendigkeit, die steht dann sozusagen wieder im Verhältnis zu dem, was bringt mir das? Was bringt mir das auch auf der Langstrecke? Das ist sehr schwer messbar, was mir das bringt. Ne? Wenn ich jetzt sozusagen bei irgendeinem Radl-Event irgendwo in den Alpen da so einen Standl habe und sage, hier für meine Community mache ich jetzt hier, die machen ja dann oft irgendwie kleine Gewinnspiele oder die zeigen dann oft ihre neuesten Produkte dort und so weiter. Ja, wie viel bringt denn das am Ende des Tages? Verkäufe bringt das erstmal gar nicht viel. Bringt das im Nachgang wieder einen digitalen Touchpoint mit dem Kunden? Total herausfordernd. Ich glaube aber, wenn man das gut macht, zahlt das eben halt auf die Marke dann wieder ein, was eben unterm Strich, womit man sich ein bisschen abfinden muss, sehr, sehr schwer messbar ist. Und jetzt braucht man mir nicht wieder kommen und sagen, ja, dann verteilt er doch einen Gutschein mit einem QR-Code und dann kannst du das checken. Ja, Bullshit. Weil keiner von keiner von den Trailrunnern steckt sich dann hinten in seine Hose irgendeinen Flyer rein. Das ist absoluter Quatschkram, ja. Da dürfen sich dann die Kollegen aus dem Marketing auch mal was Neues überlegen, wie sie dann diese Messbarkeit hinkriegen. Ja, sehr diffizil, sehr kleinteilig, aufwendig, wie gesagt. Ne? Auf der anderen Seite geht es ja darum, dann wieder digital stattzufinden. Gerade diese analogen Community-Events bringen dann so viel Content, Bild, Video, emotionale Statements. Es war so toll beim Tegernseelauf. Ich habe die 21 Kilometer geschafft. Das ist dann wieder sozusagen Content für deine Social-Media-Plattformen. So, da ist sozusagen befruchtet sich alles gegeneinander. Die Messbarkeit ist sicherlich eine Herausforderung dabei. Unterm Strich, um auch wieder auf dazu kommen, muss das dann, interessanterweise bin ich da ja gerade so drin, bei diesen kleinteiligen Community-Events und dann Standels und dann muss da Ware hin und dann muss da eine Kasse sein und dann muss da was weiß ich, jetzt immer wieder operativ, ne? Ich muss mir das überlegen, was ich mache. Und wenn ich das mache, dann muss das funktionieren, Leute. Ja. Und das muss nicht irgendwie funktionieren. Ja. Das muss exzellent funktionieren. Ja. Ich muss dann schon wissen, dass ich in den und den Größen dann auch die Shirts bei diesem Trailrunning-Event eben halt vor Ort habe. Sonst lasse ich es einfach bleiben, weil die Kundenerfahrung ist einfach scheiße, um das mal deutlich zu sagen. Wenn dann das nicht da ist, was dann gerade die Begehrlichkeit erzeugt. Also das muss ich schon echt dann wirklich auch sehr, sehr gut ausliefern und nicht da irgendwie sagen, ja, stelle ich da irgendwie drei Studenten hin und die...
Und so eine lapprige Fahne mit
und so eine lapprige Fahne, genau. Und sag mal, guck mal, hier ist unser Stand von, keine Ahnung, ich will jetzt keine Marke nennen, ne? Dann lasse ich es lieber sein. Also ganz ehrlich, das muss dann auch in der...
Zeit nicht auf die Brand ein.
Genau. Ja. Also dieser unbedingte Hang zur Präzision und Ausdauer und wirklich Gutes machen, was wir aus dem Sport ja kennen, das muss ich auch übersetzen dann in meine, wie in meine Prozesse und wie ich stattfinde gegenüber dem Kunden. Da darf einfach nichts schieflaufen.
Ja. Es muss eine.
Es tut mir leid, also den Anspruch muss jeder auch für sich haben, dass das exzellent funktioniert dann.
Obacht, jetzt kommt wieder Denglisch. Es muss eine seamless Brand Experience sein.
Absolut.
Über alle Touchpoints.
Absolut, ja. Stell dir mal vor, du bist bei einem Trailrunning-Event und da ist eine neue Marke vielleicht. Nehmen wir mal an, aus dem Nutrition-Bereich. Ja, und stellt sich da vor und du verkostest das und denkst so, richtig geiles Zeug irgendwie, ne, weil diese Gels kann irgendwie kein Mensch mehr haben. Ja. So, Und dann gehst du, ja, als, was machst du denn als Konsument als nächstes? Ja, du gehst auf, dann gehst nach Hause und gehst auf deren Webseite und sagst, oh, guck ich mir jetzt mal an, ne? Ja. Und dann ist das einfach scheiße gemacht. Das geht nicht, Leute. Das ja. funktioniert nicht. Ja. Dann überwindest du dich, es ist vielleicht scheiße gemacht, dann kaufst du was.
Wenn du es kaufen kannst, wenn deine präferierte Zahlungsmethode.
Absolut, ja, dann kaufst du das und sagst, okay, ja, scheißegal, ist ja noch ja. irgendwie, keine Ahnung, ne? Und dann ist das, dauert das ewig, dann kommt das irgendwie verschrappelt an oder was weiß ich, ne? Dann ist vorbei. Also, ja. ne, wenn du es machst, dann bitte
richtig,
richtig und gescheit, ne? Ja. Da haben doch einige noch Potenziale, will man das mal so zu sagen.
Luft nach oben.
Luft nach oben, ja.
Okay.
Und Community, wie gesagt, ist wichtig und aber auch eine Art von, aus meiner Sicht, dann in der Auslieferung, ich habe es so in Anführungsstrichen gerade gemacht, in der Auslieferung der Community-Inhalte, Erlebnisse, wie auch immer, dann sicher auch Königsklasse, dass das alles wirklich top-notch ist, was dann da auf der Straße oder am Berg oder am See oder was weiß ich eben halt stattfindet, ne? Oder in Rot.
Ja.
wie auch immer, ja.
Ja, ich muss sagen, ich bin großer Fan davon. Ich bin auch großer Fan von nicht messbaren Dingen. Ich bin ja auch selber im B2B-Marketing,
ja.
eben Everstocks. Und manchmal weiß ich einfach, dass es klug ist, manche Dinge zu machen, auch wenn ich sie nicht messen kann.
Absolut.
Auch dieses so auf Events gehen, mit Leuten schnacken und so. Ist jetzt nicht so, dass ich da hingehe und sage, ich muss ja jetzt mit 7 Leads nach Hause kommen. Mhm. Ich sage dann, das ist einfach, es ist einfach gut, persönliche Beziehungen zu pflegen in einem Bereich wie Logistik, wo es viel um Vertrauen geht, wo es viel um warme Intros geht und so. Mhm. Und man kann einfach nicht jeden Scheiß messen. Und deswegen finde ich das cool, wenn Brands auch wirklich was in die Hand nehmen für eine gute, perfekte Brand-Experience in ihren Communities, auch wenn man es jetzt nicht direkt ROAS-mäßig irgendwie auswerten kann.
Also da gab es ja mal, habe ich neulich ein Gespräch geführt zur Serendipity, hieß das, also dieser Ausdruck, dass eben halt du viele Sachen vielleicht als Marke, dann hoffentlich exzellent, eben halt machst und die zahlen sich dann durch Umwege vielleicht später wieder eben halt auf dein Geschäft aus. Mhm. Ne? Wo dann eben halt diese 1:1 Messbarkeit irgendwie gar nicht mehr möglich ist,
ja.
weil ich jetzt auf dem Trailrun-Event in Meierhofen meinen Standl hatte, kommt die Dörte ein Dreivierteljahr später auf meinen Online-Shop. Wer soll denn das messen? Das funktioniert ja nicht. Aber so funktioniert es ja.
Safe.
So funktioniert es ja.
Dann kommen wir noch mal ein bisschen auf die makroökonomische Ebene zu sprechen. Und zwar, also muss ja jetzt nicht erklären, dass es im E-Commerce einen Abwärtstrend gab, jetzt die letzten Jahre Krieg, Inflation, Post-Corona, bla bla, wir haben es alle 100 Mal gehört, Year of Efficiency, Profitability.
Das ist so wie so eine Selbstgeißelung immer raus.
Ja, ist wirklich so, und geht's, uns geht es allen so schlecht.
Das Jammern gehört zum Kaufmannsgeschäft.
dann kam jetzt ein neuer Report raus vom BEVH, dass also der E-Commerce quasi jetzt mal seine Talsohle erreicht
Absolut.
Hat und jetzt,
sehe ich auch so.
Gott sei Dank, sich endlich wieder erholt. Du hattest es auch prognostiziert vor einigen Monaten auf deinem LinkedIn, bin ja treuer Leser.
Ich hatte es einen zarten rosa Frühling genannt.
Wir so ist es, so fühlt es sich auch an, muss ich sagen.
Sind so wie neue Zeiten brechen an, so richtig aufbruchmäßig ist es, ja.
Und in diesem Bereich gibt es einen Player, auf den ich gerne spezifisch zu sprechen kommen würde, und zwar Bergfreunde. Bergfreunde ist ja ein Online-Shop, ein Marketplace für Sports und Outdoor. Und der peitscht einfach seit Jahren durch. Wenn du dir nur die Wachstumskurve von Bergfreunde anguckst, dann denkst du, es hätte nie einen Economic Slowdown, sorry, schon wieder Englisch, gegeben oder irgendwelche Probleme im E-Commerce, weil die setzen einfach jedes Jahr einen drauf, sind jetzt bei 272 Millionen, haben einen Globetrotter überholt, haben einen Bergzeit schon vor einigen Jahren überholt. Warum glaubst du, setzt sich Bergfreunde so massiv
ab.
Gegen andere durch. Globetrotter war ganz normal wie die E-Commerce-Trendlinie rückläufig, erholt sich jetzt toi 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 auch wieder. So, wie schaffen die das?
Erstmal Shoutout an Ronny und Matthias. Good job, guys. Ja, läuft gut bei euch. Ich habe das im Vorgespräch auch zu dir gesagt und ich wage das jetzt hier mal auch, meine Thesen in den Raum zu stellen. Ich habe da durchaus einen kritischen Blick drauf. Also erstmal ist es natürlich sehr erfreulich, dass es einen Player gibt im Markt, der hier against all odds wächst. Dass sie jetzt während Corona, also so sagen wir mal, vor Corona-Wachstum, klar, da sind viele mitgewachsen mit dem Markt an sich, also mit der sozusagen mit dem E-Commerce-Wachstum sind die Player dann mitgewachsen. Und dann haben ja eigentlich fast alle oder viele diesen Corona-Boost gehabt. Also wer da nicht mitgenommen hat, ist halt selber schuld aus meiner Sicht. Ne? Also erstmal, sag ich mal, haben sie dann vielleicht bei Bergfreunde besonders gut mitgenommen, also weil sie eben das schon, so sag ich mal, digital sehr, sehr gut aufgestellt waren in Sachen CRM, in Sachen Kundenbindungsmanagement und so weiter und konnten dann diesen Corona-Boost sehr gut abgreifen, haben da die Zeichen vorher schon sicherlich gesetzt ne, und konnten dann eben halt das gut mitnehmen. Also wer jetzt sozusagen völlig, also wir wurden ja alle völlig überrascht von diesem Corona-Boom, ne? In der Industrie, das hat ja auch die Radelindustrie, alle haben ja einen Boom erlebt. Und wenn du dann eben halt vorher prozessual, egal ob es im Marketing, in der Logistik, im Debitorenmanagement, vorher schon nicht gut aufgestellt war, dann warst du ja völlig überrollt von dem, was da passiert ist. Und dann konntest du es halt wahrscheinlich,
Sodom und Gomorra.
Konntest du es wahrscheinlich auch nicht gescheit mitnehmen. Also ja. Sicherlich hattest du diesen Sprung drin und Topline plus 20-25%, ne? Aber Bottomline, weil du eben halt intern nicht so gut aufgestellt warst, konntest du das dann halt im EBIT nicht mitnehmen. Das ist Bergfreunde sehr, sehr gut gelungen, aber da lag die Arbeit sicherlich vorher schon sozusagen im Detail, dass sie sich als Digital Player da sehr, sehr gut aufgestellt haben und das dann sehr betriebswirtschaftlich alles mitnehmen konnten, weil das Interessante an Bergfreunde ist ja, dass sie profitabel wachsen.
Ja.
Also es ist nicht nur Topline-Wachstum, sondern eben halt profitables Wachstum, was darauf schließen lässt, dass sie ihre Prozesse im Griff haben. So, das ist mal das eine. Jetzt wachsen sie trotz eben halt anhaltender Krisen, wie gesagt, trotzdem, wir kommen ja jetzt ein bisschen raus aus dem Tal der Tränen, aber klar, das letzte Jahr schwierig für alle, wachsen sie trotzdem. Und das sehe ich durchaus zwiegespalten, weil das Wachstum aus meiner Sicht, und Sie dürfen dann gerne mal zu uns im Podcast kommen und das widerlegen mit Zahlen, wahrscheinlich nicht aus dem Kern der Marke kommt, für das Bergfreunde steht. Mhm. Bergfreunde steht ja in meiner Wahrnehmung im Kern eigentlich für den Bergsport in jeglicher Couleur, also Wandern, Weitwandern, Laufen, Radfahren, keine Ahnung was, Skifahren natürlich, Skitouren, Snowboarden, keine Ahnung. Also alles, was sozusagen heißt ja auch Bergfreunde, das ist der Kern dieser Marke. Und das Wachstum, glaube ich, kommt aus der Verbreiterung der Sortimente. Also woher kommt dann Wachstum? Ne? Kommt aus der Verbreiterung der Sortimente, wo man sich dann vom Kern der Marke entfernt. Aber was natürlich total attraktiv ist, weil das bringt halt neue Klientel, neue Sortimente bringen auch neue Klientel und neue Drehung. Das ist das eine. Dass ich glaube, dass sie sich in den Sortimenten, also mit denen sie dann zusätzlich wachsen, wahrscheinlich vom Markenkern entfernen. Können ja gerne Zuhörende dann kommentieren, ob sie das genauso sehen. Und das andere ist natürlich, kommt dann Wachstum aus Internationalisierung, aus mehr Multi-Channel, irgendwie noch mehr Marketplaces oder selber Marktplatz werden und so weiter. Alles führt natürlich zu Wachstum und wenn ich da meine Prozesse auch noch im Griff habe, so profitabel. Aber, wir haben das eingangs diskutiert, auch eben dazu, dass ich mich von meinem eigentlichen Markenkern entferne. Mhm. Und ich sehe das deswegen ein bisschen skeptisch oder ein bisschen kritisch. Das erfordert absolute Sensibilität und Händchen, dass das nicht zu beliebig wird und wieder zu breit und zu generalistisch, weil dann verliere ich mal wieder meinen Markenkern. Und wir haben, eingangs habe ich das gesagt, ein Überangebot, ein digitales. Mhm. Und ich persönlich, das ist meine Theorie, glaube nicht an Generalistentum im Internet. Ich glaube an Spezialisierung und Langstrecke. Und wenn ich jetzt anfange und dieser Versuchung, der in die Breite zu gehen, nicht widerstehe, weil es ist natürlich wahnsinnig attraktiv und mit einmal habe ich dann 20% mehr Wachstum, weil ich jetzt auch die, sag's mal despektierlich, die Strandmuschel und die Kinderschaufel verkaufe für den Strandurlaub, kann das unter Umständen dann mir in 3 Jahren, 4 Jahren wahnsinnig auf die Füße fallen. Aha. Und ich kriege dann ein Problem, weil ich eben auf diesem Zeug dann sitzen bleibe, weil ich einfach im Vergleichswettbewerb der Strandmuschel mit den Amazons dieser Welt ende. Also da ist absolutes Fingerspitzengefühl gefragt aus meiner Sicht. Deswegen beobachte ich das sehr aufmerksam, sage ich mal, wie sich das entwickelt. Meines Erachtens ist das nämlich genau dem Globetrotter eben passiert. Ne, der Globetrotter ist ja vielleicht sogar meine Generation. So, war mal total angesagt und mit ihren stationären Konzepten, mit der Welle kamen die da um die Ecke. Und
Rutschen
da
und Klettern.
Und Klettern und die Tollen und dann diese Begehrlichkeit übers Weltreisen, Globetrotter, ne? Und boah, die große, weite Welt. Und das mache ich dann noch in den tollsten Outdoor-Klamotten. Und ich zeige mit meinen Klamotten, dass ich Weltreisende bin. Ne? Dafür stand das. Dann wurde das immer in meiner Wahrnehmung breiter, beliebiger, hat sich so ein bisschen von dieser Aussage entfernt. Reisen ist vielleicht, oder dass dieses Globetrotter im Sinne von ich erlebe die Welt Outdoor, jetzt nicht hier Instagram-mäßig, ich fahre zu irgendwelchen Retreats nach Bali, sondern ich lebe es wirklich pur aus. Ich latsche durch die Wüste in meinem Outdoor-Outfit von Globetrotter. Von dem haben sie sich so ein bisschen in meiner Wahrnehmung dann entfernt. Und jetzt bemühe ich mal wieder Horst und Uschi. Und das waren dann am Ende Horst und Uschi in Gelsenkirchen. So. Und damit habe ich dann wieder so ein bisschen meinen Markenkern verlassen. Was dann unterm Strich dann vielleicht schwierig wird, weil diese Zielgruppe, die ich dann erreiche, die Strandmuschel kauft, ja nicht diese Zielgruppe ist, die jetzt dauerhaft, glaube ich, Theorie, These, bei mir bleibt, sondern einfach eine Preisvergleichszielgruppe ist und sagt, ach, jetzt ist dann beim Chibo, Shoutout an Jan, die Strandmuschel billiger, dann kaufe ich die da, ne? Oder wie auch immer. Ich muss mir genau überlegen, ob ich das will versus, oh geil, ey, den Umsatz nehme ich mit, ne? Schwierig. Deswegen, wie willst du? Wir können so jetzt auch mit der, ich nenne es mal Kooperation mit Decathlon, gucken wir ja alle ganz genau hin, was da passiert bei den Bergfreunden. Das heißt natürlich immer in der öffentlichen Pressemitteilung, ja, das wird keinen Einfluss haben und das wird und so weiter. Wie willst du? I slightly doubt it. So, wir werden,
Generalisten meets
genau, wir werden,
werdender Generalist.
Ja, und damit kommt ja auch eine andere, also wenn ne, wer die Party zahlt, der schafft halt auch an. Ne? Damit kommt vielleicht auch eine andere DNA rein. Wir haben eingangs darüber gesprochen, ne, welche Investoren gibt es denn? Ja. Jetzt ist ja auch alles noch schön. Also die Investoren im Sinne von Käufer haben ein Unternehmen gekauft, das sich sehr attraktiv entwickelt. Ist ja auch alles noch fein.
Ja.
Aber lass mal den Zeitpunkt kommen, wo vielleicht diese Ziele nicht mehr erreicht werden, aus welchen Gründen auch immer. Dann bin ich gespannt, ob nicht der Wind dann doch kalt über die Alpen weht und dann andere Themen relevant werden. Da bin ich durchaus, wie gesagt, interessiert Zuschauende,
aufmerksam,
was da passiert.
Aufmerksam.
Ja, um das mal diplomatisch auszudrücken. Ja. Ne? Also man kann in diesem, unsere Branche neigt ja auch immer dazu, dann das absolut abzufeiern, wenn da einer irgendwie und wachsen so toll und mega und toll und sie sind hier, jemand sagte sogar irgendwie Nischenplayer, ist natürlich aus meiner Sicht, wie ich drauf gucke, überhaupt kein Nischenplayer mehr. So, da werden wir dann einfach abgerechnet, wird zum Schluss, es gibt ja keinen Schluss. Also wir werden dann einfach sehen, wohin sich das entwickelt oder ob sie nicht auch wieder Rolle rückwärts machen, wie einzelne Marken, was wir eingangs diskutiert haben und sagen, dann vielleicht doch wieder selektiver werden und es dann einfach alles ein bisschen länger dauert. Ist einfach so.
Okay, dann erstmal danke für deine Einschätzung. Vielleicht noch als Hintergrund für die Hörer. Also Globetrotter lag 2022 eine Mio unter dem Umsatz von 2011. Also ist immer recht stagniert, dann kurzzeitig eingebrochen.
Das ist ja das, was ich gesagt habe. Sie haben sich von ihrem Markenkern entfernt.
Genau, voll. An dieser Stelle einmal kurz Shoutout an Jochen Krisch, der macht immer ganz schöne Vergleichsgrafen.
Die beste Quelle.
Auf Exciting Commerce. Ja. Also ist immer cool, wenn man da mal Vergleiche anschauen will. Dann sind wir ja schon fast am Ende und dann habe ich würde die letzten zwei Fragen in eine formulieren. Also die erste wäre, welche Bedeutung wird der stationäre Handel künftig im Outdoor-Bereich noch haben?
Wir haben noch eine Stunde, glaube ich, oder?
Und der zweite Punkt ist, muss jetzt auch nicht auf Outdoor bezogen sein, wäre natürlich cool, aber sonst auch allgemein, was findest du, was fehlt dem Handel aktuell? Also gerne auch beim Offline-Handel, wenn du die erste Frage beantwortest, aber auch dem Online-Handel. Was würdest du dir wünschen, was sich ändert?
Oh, also stationär, um ehrlich zu sein, sie ist echt herausfordernd. Die nächsten, nehmen wir mal 10 Jahre, sagen wir mal heute bis 34, voll herausfordernd für einen stationären Handel. Ich glaube an Digital First, alle Touchpoints, ersten Touchpoints werden zunehmend ausschließlich digital stattfinden und da muss ich als stationärer Händler einfach es schaffen, meine Kundschaft für den Erstkontakt digital zu erreichen und dann irgend so einer Form erstmal auf die Fläche zu konvertieren, dass sie dann zu mir kommen und dann auch noch was kaufen. Mega schwierig, gerade für die großen Flächen ist das eine absolute Herausforderung. Jetzt ist es auch so, dass unser Leben immer voller, als das Konsumentenleben immer voller und immer anstrengender und so weiter wird. Wer hat dann noch Zeit und Bock, in die Stadt zu gehen? Geh mal montags in die Stadt, boah, Wüste, ne? Ist keiner mehr da, dann ist das stationäre Geschäft ein Wochenendgeschäft, kann man das profitabel machen, ja, nein, vielleicht. Dann kommen alle immer mit der Eventisierung und sagen, ja, da muss ich einfach nur Events machen auf der Fläche. Lange Nacht des Shoppings, Prosecco für alle, toll, toll, toll. Oder ich mache ganz neu, ist dann Workshops, da wird dann zusammen gekocht und so weiter. Ja, das muss ich ja da erstmal schaffen, dass die Leute denn da kommen. Das ist ja das höchste Gut, was der Kunde mir bringen kann, neben seinem Geld, ist seine Zeit, ne? Wie ich schon sagte, das ist dann wieder im Sinne des Community-Managements total aufwendig und so weiter und so fort. Ich muss Leute dafür vorhalten, pipapo. Ich habe da eher so ganz viele Fragezeichen im Gesicht, ob das on the long run stationär alles so erfolgreich sein kann. Was kann erfolgreich sein? Ich glaube an die Flexibilisierung der Fläche, dass ich temporär als Marke jetzt besonders temporär mir stationäre Touchpoints suche zu speziellen Gegebenheiten, vielleicht als Skisportmarke zum Saisonauftakt finde ich 4 Wochen lang, was weiß ich, im Ende Oktober, Anfang November irgendwo stationär statt, also nur 4 Wochen. Und bewerbe das digital wie Hulle und dann kommen die und dann wird über das neueste Equipment fürs Skitouren gehen plabert und so weiter, was jetzt wieder im Umkehrschluss eben halt kein monetärer Ansatz ist, sondern eher ein Marketingansatz. An sowas glaube ich schon, darauf müssen sich auch Innenstädte aus meiner Sicht einrichten, dass die Fläche flexibler genutzt wird und häufiger umgebaut wird. Und was fehlt mir? Ich sagte, das ist jetzt wirklich eine private Meinung, ne? Wenn ich jetzt, ich gehe natürlich auch gerne in die Läden einfach auch beruflich und gucke mir das an, ne? Und dann hängt dann überall die Ware so schön aufgereiht hin und so weiter. Und teilweise hat das für mich so Museumscharakter. Also dann wird das so ikonisiert, wird dann so ein Laufschuh auf so eine Stele hingestellt und so weiter, wo ich dann denke, oh Gott, den darf ich bloß bloß nicht anfassen. Ist ja wie im Museum, ne? Wenn du den anfällst, dann, oh Gott, dann kommt der Wärter und so. So, bitte beschädigen Sie nicht die Installation. Wo ich sage, boah, das, für mich lädt das so oft nicht zum Anfassen, Ausprobieren, Mitmachen ein. Weil das alles so ordentlich und wunderbar inszeniert ist. Dann sagen wir alle, ja, das muss so, Dörte, weil die Fläche muss ja inszeniert sein und so weiter. Aber ich habe eine natürliche Schwelle, manchmal dann an die Sachen hinzugehen. Deswegen gehe ich dann immer zu dem Ramsständer, wo drüber Sale steht, weil da ist sowieso schon alles durcheinander. Safe. Also ich würde dann, keine Ahnung, es gibt ja auch diese Concept Stores, die kennst du ja auch, ne, wo du dann echt so, wo dann irgendwelche Books und Vasen und so. Das ist ja auch ein Museum, Leute. Das traut man sich irgendwie gar nicht.
Hast du mal den High Snobiety Store in Berlin gesehen, den neuen?
Ja, und ich glaube ja, dass das kein Store ist, der für Verkauf gemacht ist. Der ausschließlich gemacht ist, um die Brand zu ikonisieren. Ja. Das ist auch okay. Dann ist das ein Marketing-Invest, das ist dann auch okay. Wenn das eben auf Marke 1 zahlt, fair enough, ne? Aber wenn ich einen Laden mache, der eigentlich darauf abzielt, dass er Drehung erzeugen soll und so weiter, ich finde das ehrlicherweise auch bei vielen Fashion-Läden so, dass du das Gefühl hast, du läufst durch ein Museum. Also das fehlt mir manchmal so die Inspiration zum Anfassen, Mitmachen, Ausprobieren, Looks vorgestalten, was weiß ich, ne? Weil das ist ja total absurd. Dann gehst du in so einen, nehmen wir jetzt mal einen Fashionladen, es gibt einen bekannten an einem Rathauseck und dann ist da eine Puppe angezogen und du denkst, ja, geiler Look. Und dann findest du in einem Meter drumherum diese Ware nicht.
Ja.
Was soll denn das?
Ja, ich sag, das ist kein, passt auch dazu.
Das check ich voll nicht, denn ich gehe doch davon aus, dass ich dann die Bluse und die Hose unmittelbar daneben irgendwo finde.
Ja.
Ne? Und am besten noch nebeneinander gehängt, damit ich es mir in einem auseinander. Also. So, das ist eine private Meinung, das fehlt mir ein bisschen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken.
Ja, wir sind jetzt gleich durch. Plus, die Schaufensterpuppen sind ja klassisch jetzt nicht Größe S oder M oder L, sondern eher im unteren Bereich angesetzt. Okay, also einfach mehr Esprit, mehr Innovation, mehr Kreativität.
Ja, und Lust, also auch sozusagen animieren zu mitmachen und nicht immer diesen Pressure, wenn ich was anfasse, dann muss ich das auch kaufen irgendwie, dann kommt gleich jemand angeflogen, sag so, oh Gott, nein, ich möchte das nicht, ja, schnell wieder weg.
Mhm. Okay, geil, dann freue ich mich schon, dann werden wir nächste Woche auf der OMR ein bisschen brainstormen, ich habe nämlich ganz viele Ideen für den stationären Handel, die wahrscheinlich nie umgesetzt werden, aber hätte ich auf jeden Fall Bock. Es war eine XXL Outdoor-Sports-Folge. Unfassbar nice. Wirklich viele coole Insights. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Dörte. Es war mir ein absolutes Fest und ich hoffe, unsere Hörer haben es genauso enjoyed. Jetzt auch Anglizismus zum Schluss. Mach's gut.
Danke dir, du auch. Ciao.
Checkout. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original Podcast, produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.